Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 128, immer noch Mitte März und ein bisschen was ist passiert. So viel News habe ich nicht mitgekriegt, also ich werde dir nicht ganz so viel erzählen, wie du erwartest, aber...
You had one job. Das heißt, ich bin im Urlaub, deine Aufgabe wäre gewesen, mich abzudaten.
Okay, ich gebe dir ein kurzes Update. Also, Arnold Schwarzenegger versucht den Krieg zu stoppen.
Sehr gut.
Putin hat irgendwie so ein China-mäßig so eine kleine Parade gemacht.
Was heißt das?
Der hat irgendwie eine Fernsehshow gemacht, in dem alle ihn applaudiert haben und mit den Fahnen geweht haben und gesagt haben, so hier, ich bin super und er ist super. Scholz hat angeblich Putin angerufen und gesagt hat, Alter, hör auf. Und dann wird es ein bisschen unwichtiger. Also Bored Ape Club machen irgendwie einen Coin bei... das alte Dr. Dre Album und andere Sachen, die Snoop Dogg irgendwie jetzt in dem Death Row Label hat, sind aktuell nicht auf Spotify und anderen Streamingdiensten. Man munkelt NFT und Spotify macht auch irgendwas mit NFTs. Viel tiefer kann ich in die ganze Sache nicht reingehen. Das Wichtigste ist, wir haben über eine halbe Million. Heute, wir nehmen auf, Freitagabend, 20 Uhr, 550.000 Euro haben wir bis jetzt gespendet, beziehungsweise hat die Community gespendet. Vielen Dank dafür. Ich habe die Woche eigentlich nur rumtelefoniert, wie ich viel zu viele Hoodies produzieren kann und verschicken kann und. Und habe mir gedacht, wir brauchen eine Deadline. Deswegen, wenn man ein Hoodie haben möchte, hat man jetzt noch die Möglichkeit, bis Mittwoch zu spenden und dann machen wir den Topf zu.
Nur noch bis Mittwoch?
Bis Mittwoch. Meinst du, wir schlagen sanft und sorgfältig?
Nein.
1,2 Millionen und irgendwie also, ein bisschen was.
Ich hätte niemals mit 550.000 gerechnet, ehrlich gesagt. Aber eine Million schaffen wir nicht. Aber vielleicht schaffen wir 600.000 schaffen wir noch, glaube ich. Es kommen gerade ein paar Corporate-Spenden rein, die natürlich nochmal deutliche Schritte voranmachen. Das ist sehr gut. Die werden wir auch alle noch verlesen irgendwann. Aber ansonsten läuft super. Also Traumaktion bisher. Der Einzige, der es noch verkacken kann mit der Execution hinterher, bist jetzt du.
Genau.
Ansonsten, wir nehmen um 8 bei dir auf. Glückler und ich haben mich verabredet. Ich meinte, wir nehmen um 9 auf, wie immer. Und dann habe ich vergessen, dass wir Zeitverschiebung haben. Ich bin gerade im Königreich Jordanien und habe 2 Stunden Zeitverschiebung. Deswegen ist es später geworden. Jetzt haben wir uns auf 8 geeinigt. So, darf ich noch einmal in die Bar und du hast einen gemütlichen Abend.
Ja, kommt drauf an, wie lange du wieder rumlaberst.
Nee, wir machen ganz, ganz schnell heute. Hast du denn spannende Fragen? Wie hast du deinen Geburtstag verlebt? Hattest du einen schönen Geburtstag
rumgekommen? Ja, ich hatte meinen ersten Fan-Moment. Und zwar waren wir abends essen und auf einmal kam von der Seite ein netter junger Mann und meinte, Entschuldigung, Ihre Stimme kenne ich, glaube ich. Du hast es...
Das der dachte, du bist der Synchronsprecher von Kermit aus der Sesamstraße.
genau. Und war so nett und hat uns den Aperitif bezahlt. Das haben wir aber erst gemerkt, als wir uns schon nicht mehr gesehen haben. Also vielen Dank dafür. Schreib mir gerne.
Bist du ein Aperitif? Was ist dein Lieblingsaperitif?
Irgendwas mit Bubbles, alles egal.
Verstehe, die Herkunft.
Ja, sonst habe ich mir die Tage überlegt, ob es nicht Zeit ist, Twitter-Aktien zu kaufen.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste.
Philipp können die Risikodisposition
der HörerInnen nicht einschätzen.
Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen.
Ich bin mir nicht sicher, ich habe die ja gerade verkauft, weil ich meinte, die Paid-Content-Strategie ist nicht aufgegangen. Ich würde aber überlegen, die nächsten Earnings zu traden im Moment. Mich würde deine Hypothese interessieren.
Also ich merke jetzt wieder mit der aktuellen Lage, ist es echt News-Adresse Nummer 1 für mich. So unschlagbar, was dort, also zu allen anderen News so. Ich finde auch, auch jetzt neben der Sache und als zweiten Punkt dann dahinter zu sagen, ist es ziemlich, ziemlich hart, aber ab und zu ist es auch echt Entertainment und Spaß dabei, was ich jetzt in anderen News-Sachen nicht finde. Und es hat sich dieses eine Emoji, was ist das, die Schnur, das Garn oder so, ja, hat sich etabliert. Und diese Threads, also wir hatten es in einer der letzten Folgen über die russische Wirtschaft oder sowas. Also im Gegensatz zu früher ist es tatsächlich jetzt ein richtiger Wissensaustausch. Also wo Leute anstatt einen Blogpost wirklich lange Geschichten oder Knowledge erzählen, so. Also und ich merke einfach, wie ich habe die App jetzt seit ein paar Wochen wieder auf dem Handy und nutze halt sie eigentlich mehr als alles andere. Und dann kann man noch ein bisschen weiterspinnen. Also Twitter ist auf jeden Fall der Clubhouse-Gewinner Nummer 1. War super smart, das Ding nicht zu kaufen und es selbst zu bauen. Und Spaces entwickelt sich, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn man das weiterspinnt, glaube ich, dass sie auch der Nummer 1 Podcast-Player werden können.
Was?
Also
jetzt wird es ja absurd.
Na, doch.
Der Clubhouse-Gewinner Nummer 1 Podcast. Also ich glaube, du warst einfach lange nicht mehr auf Twitter. Das hast du aber gerade zugeben, dass du die erst wieder installiert hast. Also Threads sind schon ein bisschen länger.
Ja, gut.
Ein Ding. Und was jetzt besonders gut ist für die Experience, weiß ich auch nicht. Das hat vor allen Dingen eine Sache hervorgebracht, nämlich Webseiten, die Threads wieder zu Artikeln, also die Threads verbloggen und zu einem Artikel machen, als Lösung der blöden Twitter-UX.
Na gut, aber man kann auf jeden Fall damit arbeiten und die Nutzer gewöhnen sich schon mal dran, längeren Content darauf zu konsumieren. Du nutzt ja Spaces immer, um ein paar Follower zu gewinnen. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Also einfach nur mit einem blauen Haken oben in der Lounge abhängen und ein bisschen zuhören. Mhm. Ich glaube, das ist so, also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das Identity-Thema oder die Identity-Plattform irgendwie werden, dass du ohne auf Twitter kannst du nicht wirklich im Internet stattfinden. Ich finde, Trump hat das ganz gut gezeigt jetzt. Der ist nicht mehr auf Twitter und ist eigentlich nicht mehr so relevant. Also er versucht immer auf seinen eigenen Plattformen da irgendwie Welle zu machen, aber der hat, glaube ich, schon an Reichweite deftig verloren. Und so glaube ich halt, dass für uns so als Podcaster schon eine der Adressen ist, wie wir gefunden werden, wie wir unseren Content teilen können. Und da gehört für mich auch Podcast dazu. Also ich könnte mir schon vorstellen, das ist ja technisch einfach, aber dass du halt, während du scrollst, zum Beispiel unseren Podcast liest, durch die RSS-Technik geht das ja easy peasy, kann ja jeder Podcast sofort sich dort hochladen. Und dann gibt es halt noch irgendwie so zwei andere Punkte. Der neue CEO ist jetzt fast 6 Monate da, der wird schon sich überlegt haben, was er verändern möchte. So, die wollten ja auch im Management ein bisschen umbauen.
Scheint vielleicht Ninja zu sein, weil er vollkommen unentdeckt Dinge nicht ändert.
Okay. Und dann Worst Case ist, Salesforce kauft sie oder irgendjemand anders. Und selbst das würde sich ja positiv auf die Aktie auswirken. Also ich habe sie noch nicht gekauft. Ich bin am Überlegen, es könnte sein, dass mein erster Buy wird seit einer langen Zeit.
Bin gespannt. Also ich finde deine Thesen überwiegend wirr, aber was ich kaufe ist mehr Engagement durch härtere Zeiten. Das ist auf jeden Fall nochmal wertvoller geworden. Es sollte, also meine Zeit auf Twitter hat sich in den letzten Wochen verdreifacht, glaube ich. Spaces würde ich tatsächlich noch nicht abschreiben, das kann auch spannend werden. Podcast finde ich ein Farfetch, aber mal sehen. In der Regel hast du von sowas ja mehr Ahnung als von ich. Mal sehen, aber ich glaube, es ist, also die nächsten Earnings müssten eigentlich eine positive Überraschung sein. Es sei denn, sie können entweder die Mehrreichweite überhaupt nicht monetarisieren, da haben sie auf jeden Fall schon ein Problem, oder dass sie tatsächlich durch den Ausschluss russischer Werbung so viel verloren haben, dass es nicht richtig ins Gewicht fällt. Das glaube ich, aber ich glaube, es war ein kleiner Anteil schon bei Twitter dabei, aber nicht so viel, dass das signifikant wäre.
Ja, das Werbethema sehe ich auch kritisch. Also ich sehe eigentlich aktuell nur noch Get-Tier-Werbung oder irgendwelche anderen Essenslieferanten.
Apropos, da wirst du mehr von sehen in Zukunft. Get-Tier hat neue rund 750 Millionen US-Dollar geraced von Mubadala, den Emiratenfonds ist das, glaube ich, ein arabischer Staatsfonds. Was insofern gut ist, dass ich glaube, das nicht einfach war, diese Runde zu raisen auf den derzeitigen Zahlen. Und dass sie das geschafft haben, ist wiederum für andere Anbieter ganz gut, die sich, glaube ich, Sorgen gemacht hätten, wenn Get-Tier scheitert, was im Rahmen des Möglichen lag, würde ich sagen. Von daher sehe ich das mit gemischten Gefühlen, dass die, und ach so, sie haben auch also auf einer deutlich höheren Bewertung, ne, auf 10 Milliarden plus, geraced sind ein Dekakorn damit.
Also sind die deutschen Anbieter noch nicht abgeschrieben? Können die nochmal kommen Sie noch durch einen Sommer durch?
Ich würde sagen, es ist, die sehen dem wahrscheinlich mit Milde entgegen und freuen sich, dass die Runde passiert. Weil in dem insgesamt schweren Umfeld hätte es nicht einfacher gemacht, wenn Getty jetzt eine Downround gemacht hätte oder so. Von daher sind wahrscheinlich alle ganz happy.
Ja, ich habe heute gesehen, auf der Jobseite von Knusper, das ist ja so der tschechische Rewe-Online-Konkurrent, dass da Hamburg ausgeschrieben ist. Also es gibt jetzt Jobs in Hamburg. Das bedeutet für mich, dass es bald auch in Hamburg einen Dienst gibt, was ich ganz okay finde, weil ich es nie geschafft habe, irgendwie in das 2 Wochen Zeitfenster von Rewe Online zu kommen.
Drohlig, also, Knusper schafft 2 Stunden, glaube ich, ne? Oder 2, 3 Stunden?
Ja, irgendwie sowas. Ja. Und großes Sortiment und so. Bei denen wohl der Punkt, warum sie am wenigsten wachsen oder langsam wachsen, ist einfach die Logistik aufzustellen. Also nicht die Last Mile, nicht die Fahrer oder Fahrerinnen, sondern eher ein großes Lager, das irgendwie nah oder weit weg genug von der Stadt ist.
Und machen viele lokale und Bioprodukte und so, ne? Finden wir auch relativ gut. Kannst du uns dann berichten, wie toll das ist?
Ja, werde ich schauen. In der Zwischenzeit kannst du uns mal erklären, was du als Patenonkel machen würdest. Und zwar hat ein Hörer geschrieben, dass er Patenonkel wird. Gratulation. Kommt im Sommer und er würde gerne Aktien verschenken. Ob das Sinn machen würde, fragt er. Und wenn ja, was ist es wohl in 18 Jahren noch wert?
Ich finde, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ich finde das eigentlich eine gute Idee. Vor allen Dingen, weil mit den 18 Jahren, bis das Kind darüber verfügen kann, oder das dann erwachsene Kind darüber verfügen kann, ist es ja so, dass das ein guter Horizont ist, um das Risiko zu minimieren, das in Aktien steckt. Nach 18 Jahren ist da viel von dem Risiko weggeglättet eigentlich. Problem ist so ein bisschen, dass noch immer noch relativ kompliziert ist für Kinder, ein Konto zu eröffnen. Das sollte man aber machen, weil es steuerliche Vorteile hat. Auch da ist es wahrscheinlich schlauer, ein ETF zu nehmen als Einzelaktien.
Angenommen, was schenkt man so einem Patenkind? 100 Euro? 500 Euro?
Naja, was macht sonst? Vielleicht legt man sich auch man hat ja, ich bin in diesen christlichen Gebräuchen nicht so firm, aber man hat bis zu 3, 4 davon, oder? Aber mindestens 2 ist nicht so? Oder nur ein?
Kommt drauf an. Es gibt auch Leute, die nur ein Patenkind haben.
Nee, ich meine andersrum.
Hat 2. Man hat meistens 2 Paten.
Genau, das meinte ich so. Dann können die sich ja zusammentun. Vielleicht schafft man es dann eben 500.000 Euro. 500 oder 1.000 Euro zusammenzulegen.
500.000 Euro. Bisschen Taschengeld für den Pip. Ja.
So, damit das Kind ordentlich leben kann nach 18 Jahren. Nach 18 Jahren wäre das schon signifikant Geld. Nee, also ich werde es niemandem vorschreiben, was man ausgeben muss. Ich würde tatsächlich einen ETF nehmen oder vielleicht irgendwas, was... Ich finde immer Disney ganz lustig, aber mit 18 findet man das ja auch nicht mehr cool dann. Aber ansonsten, deren IP ist wahrscheinlich sehr langlebig. Ansonsten würde ich wahrscheinlich sowas für Microsoft nehmen oder so. Halte ich halt vom Risiko-Return-Verhältnis eigentlich für sehr schlau. Oder ein Nasdaq oder S&P 500 ETF. Da jetzt mit Einzelaktien, wenn man in Anführungsstrichen nur 500 Euro zur Verfügung hat, ist kompliziert. Und ist auch blöd, wenn man dann sieht, dass das irgendwann wegschmilzt. Wenn man 15 ist und dann geht die Company irgendwie zugrunde und dein Geld ist weg, ist auch blöd. Da ist vielleicht ein ETF besser. Aber die Idee finde ich super, weil dieser 18-Jahre-Horizont sehr gut ist für eine Anlage in Aktien. 10-mal besser als jedes Sparbuch mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Dass da noch kein Neo-Broker draufgekommen ist, um das gut zu machen. Den Kunden früh zu greifen.
Die User Experience, ich glaube, es gibt Einzelne, die schon anfangen, das versuchen zu vereinfachen. Aber das ist wirklich von der User Experience komplett broken, glaube ich. Das ein Konto für Kinder mit Vollmacht für die Eltern und dann den Jahresfreibetrag für die Kinder. Also der steuerliche Vorteil ist nach meinem Verständnis, dass du mit 0 Jahren oder mit Geburt diesen steuerlichen Freibetrag hast. Und daher ist es vorteilhaft, das dem Kind direkt im Kindesalter zu überschreiben mit einem gesetzlichen Vormund.
Wenn wir schon bei ETF sind, kam auch die Frage, dass jemand einen ETF sucht ohne China. Also kannst du einen ETF empfehlen, in dem China ausgeklammert ist?
Es gibt auf jeden Fall einen von BlackRock und ich glaube auch von Luxor und von so einer kleineren noch. Die heißen in der Regel Emerging Markets oder MSCI Emerging Markets ex China, also ohne China. Wenn man Emerging Markets, also es geht darum, dass der oder die die Region Emerging Markets abdecken will, was glaube ich sinnvoll ist. Da wäre Indien, Vietnam, Taiwan und so weiter drin. Die wachsen überdurchschnittlich stark. Von daher ist das schlau. Und die sind unterrepräsentiert im MSCI World. Von daher ist es immer schlau, den Emerging Market ETF noch hinzuzumischen zum MSCI World. Und eventuell möchte man China eben nicht drin haben. Das scheint hier die Strategie zu sein, oder die bedungene Strategie. Und das kann man eben machen, wenn man Emerging Market ex China ETF googelt. Es gibt wahrscheinlich der größte wird wieder von BlackRock iShares sein. Da gibt es auf jeden Fall einen. Und es gibt auch andere. Man kann vielleicht noch die Gebühren optimieren, schauen, ob die, wahrscheinlich sind die anderen tendenziell noch mal ein bisschen günstiger als der BlackRock. Die bilden aber alle das ab, was man will. Hauptproblem ist, dass in der Regel der größte Posten TSMC, also Taiwan Semiconductor Manufacturing Systems, keine Ahnung, bla bla ist. Und die sind in dem BlackRock zum Beispiel mit bis zu 10% gewichtet. Das heißt, und da man davon ausgehen muss, dass Taiwan ein verknüpftes Risiko mit China hat, leider, weil die Chinesen sich das früher oder später einverleiben wollen, gibt es da so ein Restrisiko Richtung China. Aber es ist schon mal, wenn man China vermeiden will und vor allen Dingen in chinesische Aktien selber nicht investieren will, dann wäre das, glaube ich, der beste Weg, das zu tun. Also klassischen MSCI World, dazu den Emerging Markets und statt des normalen Emerging Markets nimmt man dann den Emerging Markets ex China, kann man googeln, gibt es verschiedene Produkte, die genau das erfüllen.
Und nachdem du dich von China-Aktien verabschiedet hast, kam am Mittwoch auf einmal eine grüne Welle. Gefühlt ist alles, was irgendwie Tech und China hatte, mal 10%, 20%, 30% nach oben gegangen.
Bis zu 40, mehr als 45.
Jochen Krisch hat einen Screenshot dazu getwittert und ich war kurz davor zu schreiben, kaum ist Pip im Urlaub geht, selbst Jumia nach oben. Selbst die sind nach oben gegangen, auch wenn sie nicht in China sind. Was ist denn da passiert? Ich habe gedacht, China ist jetzt abgeschrieben.
Also zunächst muss man das mathematisch nochmal erklären. Wenn eine Aktie 33% verliert, dann reicht es nicht, 40% zu steigen, um wieder auf den alten Kurs zu bekommen. Ne? Also die Aktien haben vorher alle massiv verloren. Und viele sind noch nicht auf den vorherigen Kursen zurück. So, aber es gab Tagesgewinne von deutlich über 40% bei einzelnen Titeln. Ich glaube, Pinduoduo, Alibaba sehr stark gestiegen. Luck & Coffee, ganz viele Titel, die vorher sehr stark abgestraft wurden. Der Grund ist, dass Xi mehr oder weniger vor die Presse getreten ist oder vor das eigene Volk und gesagt hat, also einfach bewiesen hat, dass er Awareness für das Problem hat, dass er versteht, er muss jetzt was tun für die Firmen im eigenen Land und dass er das getan hat oder angekündigt hat, was dafür geeignet ist. Also er hat gesagt, dass sie schauen, dass der Kapitalmarkt offen bleibt, dass da kein Delisting gibt oder so weiter, dass sie sich Börsengängen nicht mehr so stark in den Weg stellen, dass sie auch die Antitrust-Bemühungen, also das sind haben ja relativ stark gegen Lernplattformen, gegen Handelsplattformen und so weiter sind sie vorgegangen. Und da sagen sie, sie wollen das bald abschließen. So, das heißt schon auch noch, es kann noch mal schlimmer kommen, aber es heißt auf jeden Fall, das ist in einer gewissen Weise zeitlich begrenzt. Und das hat dem Markt dann Vertrauen gegeben. So. Das ist quasi genau das, was der Markt hören wollte, nämlich dass China nicht irgendwie die ADRs, also diese Verbriefung im Ausland, einfach hängen lässt oder das Delisting von der Nasdaq befiehlt oder so weiter. Das alles gut. Vorsichtig wäre ich, also bei Xi steht gerade eine Wiederwahl an, ne? Der will nochmal 5 Jahre Präsident sein und wird wiedergewählt, deswegen hat er jetzt auch ein Incentive da, kurzfristig, damit nicht irgendjemand erzählt, in seiner Amtszeit haben die Firmen 50% an Wert verloren, ist es natürlich ganz schlau, das mal kurzfristig zu fixen. Und dann nach dem Wertesystem, was er bisher gezeigt hat, wäre das auch nicht verwerflich, das einfach nur als Trick mal kurzfristig zu machen. So, das würde eher als schlaue Kriegslist gedeutet wahrscheinlich in China. Es macht insofern Sinn, dass man natürlich die Firmen auch vor dem Ausverkauf rettet. Also die Kurse sind jetzt brutal eingebrochen, ne? Also Alibaba, Tencent, Baidu und so, haben ja immer schon mit einem ungefähr 2/3 Abschlag zu ihren US-Peers getradet, haben sich jetzt nochmal halbiert, da entsteht natürlich irgendwann auch Gefahr, dass westliche Firmen sich noch stärker einkaufen in diese Firmen, sofern das ginge. Das, was jetzt in Russland zum Beispiel droht, ne, dass China da einfach die Staatskonzerne aufkauft oder die Public Listed Companies, das Gleiche verhindert er jetzt damit, was wiederum auch schlau ist. Genau, von daher hat er das getan, was Investoren wollen, und dann hat man das halt jetzt mit Vertrauen belohnt. Und da hat einfach alles, wo China dran steht, stark von profitiert. Die spannendere Frage ist ja, ob er sich jetzt auch noch von den Russen trennen wird und sagt, er nimmt lieber den diplomatischen Goodwill des Westens, damit er vielleicht auch selber nochmal irgendwann Kacke bauen kann, und schlägt sich jetzt auf die richtige Seite. Oder auf unsere Seite, ob das, ja doch, das ist schon die richtige, also doch, unsere Seite ist in diesem Fall die richtige. Das könnte durchaus, glaube ich, noch passieren. Und auch das, glaube ich, ohne Gesichtsverlust machen. Auch das wäre, glaube ich, nach dem Kultursystem, würde ihm das nicht, glaube ich, übel genommen, wenn er die Russen erst auch so unterstützt hat und sich dann für den Gewinner entscheidet. Das ist, scheint ja das Richtige zu sein, wenn Putin da wirklich nicht weiterkommen sollte. Genau. Und er entgeht bestimmt kleineren Sanktionen damit auch und kann sich das sparen für, wenn es mal wieder Zoff gibt.
Und ja, da gab es ja heute Gespräche mit beiden und die Überschriften sehen irgendwie recht positiv aus.
Genau.
Jack Ma hatte noch nicht rausgeholt, oder? Der hat nicht gemeinsam mit ihm das verkündet und macht jetzt wieder Alibaba.
Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, die Antitrust-Bemühungen ist auch das Letzte, was sie aufgeben werden. Und ich meine, das ist ja auch urkapitalistisch. Also ich weiß auch gar nicht, warum der Markt das doof finden sollte. Also natürlich ist es immer schön, in regulierte Monopole zu investieren, weil man eine sehr sichere Rendite hat. Aber eigentlich würde ich ja in dem Fall gutheißen, was sie da gemacht haben, was Antitrust angeht. Von daher. Genau, aber da sind die Aktien entsprechend hochgegangen. Aber um das klarzustellen, ne? Also ich glaube, sie sind nicht auf dem Kurs, wo ich den Ausstieg verkündet habe. Aber auch so SEA Limited und so ist auch krass mit hochgezogen wieder und so. Es hat wirklich die ganze Region sehr stark hochgezogen.
Dann eine weitere Hörerfrage. Ein etwas jüngerer Hörer hat eine Sparrate von 150 Euro im Monat und fragt, ob er ETFs kaufen soll oder lieber Einzelaktien. Und vielleicht auch ein bisschen sparen und dann zum Beispiel als die Amazon-Aktie oder aktuell ist die Amazon-Aktie noch ein bisschen mehr, ob man dann sparen sollte und sie dann kaufen würde. Meine schnelle Antwort ist, kauf einfach ein ETF. Jetzt wird Pip noch mal in 5 Minuten erklären,
das Gleiche
warum sagen. Du vielleicht ein ETF kaufen sollst.
Also er sagt, das ist eine sehr geringe Sparrate. Jein, ne? Also wenn das in der Lebensphase 10% des Einkommens sind, dann ist das schon, oder des Nettoeinkommens, dann ist das schon sehr viel. Und 150 am Anfang, wenn du, sagen wir mal, du bist noch in der Ausbildung, bist irgendwie 17 oder auch 18 oder 19, wenn du dann mit 150 Euro anfängst, dann hat das hinten raus schon einen Rieseneffekt. Also man darf sich auf keinen Fall von kleinen Beträgen entmutigen lassen. Auch wenn man nur 50 Euro spart und aber früh genug anfängt, das ist hinten raus richtig wichtig. Von daher ist das gar nicht so das Problem. Und ich glaube, 10%, wenn man das schafft, ist echt ein guter Wert. Und die Frage, was natürlich schwer ist, ist dann mit 150 Euro im Monat Einzeltitel zu kaufen. So, das kannst du jetzt über viele Neo-Broker schon machen, dass du so Fraktionen einer Aktie kaufen kannst oder Fragmente. Und ich würde, glaube ich, tatsächlich ich würde auf jeden Fall mindestens 2/3 in ETFs stecken, auf jeden Fall. Und dann, wenn es wirklich einfach ist, die Teile zu kaufen, dann kann man auch teilweise eine Aktie ansparen. Aber ich denke, also was sich so ein bisschen ausschließt, glaube ich, wenn man in Anführungsstrichen nur 150 Euro pro Monat hat, dann würde ich halt nicht zu spekulativ investieren. Oder eben wirklich, falls das geht, nur mit einem wirklich kleinen Anteil. Wenn man dann Einzeltitel macht, wie gesagt, mindestens 2/3 in ETF trotzdem, dann würde ich schon nach solideren Sachen, so wie irgendwie Microsoft, Salesforce, vielleicht Amazon, vielleicht Alphabet oder so, suchen und das jetzt nicht in irgendwelche Payment-Anbieter in der dritten Welt, Yolon oder so. Aber, und es kommt so ein bisschen darauf an, ob man das Spaß macht, ne? Also wenn man das jetzt macht, weil man glaubt, man kann den Markt schlagen und man sieht immer diese 100% Anstiege von anderen Leuten und das will man auch. Das ist wahrscheinlich der falsche Grund. Dann ist es tatsächlich besser, in den ETF zu gehen. Wenn man sagt, ich möchte mich gern tiefer damit beschäftigen und eine Motivation wäre, weil ich eine Disney, eine Netflix, eine Microsoft selber besitze, dann würde ich fast sagen, dann kann man das machen. Einfach, um das so ein bisschen das Unternehmen mitzuverfolgen und dabei auch was zu lernen. Aber aus Renditegründen ist tatsächlich, wie du sagst, der ETF wahrscheinlich das Schlauere. Wenn man Spaß an Aktien hat, dann kann man auch mal anfangen, vielleicht 2, 3 Einzeltitel mit anzusparen. Wenn das der Broker zulässt, was in dem Fall, glaube ich, der Fall war, spricht nichts dagegen, glaube ich. Aber ich würde dann auch mehr oder weniger die gleichen Titel ansparen. Und vielleicht, wenn die Oma mal Geld gibt oder wenn man mal Weihnachtsgeld bekommt, dann kann man immer noch mal eine Einzelaktie dazu kaufen, die man gerade gehört hat oder wo man gerade besonders an die Story glaubt. Aber ganz wichtig ist mindestens die 2/3 in den ETF. Und 150 ist, wenn man früh genug anfängt, auch eine super Summe. Das sieht am Anfang ganz wenig aus, aber nach 2 Jahren sieht man schon, was der Zinseszinseffekt ist, wenn jetzt nicht gerade so ein schlechtes Jahr wie gerade ist. Genau.
Und an die Aktie glauben ist ein super Übergang für die nächste Frage. Und zwar, in der letzten Folge hast du so ein bisschen erklärt, dass du schon glaubst, dass die Retail-Investoren mehr einen Markt bewegen können, als manchmal gedacht. Und ein Hörer hat daraufhin gefragt, ob es dann überhaupt noch sinnvoll ist, sich so tief in die Zahlen einzubohren, wie du es immer mit dem Sheet machst, oder ob man einfach mal so ein bisschen mehr auf Storytelling gehen sollte. Also was erklärt man den Retail-Investoren? Wo geht die Firma in der Zukunft hin? Was sind die Vorhersagen? Erzählt man einfach jedes Jahr, dass man 1 Million selbstfahrende Autos bald hat, die Geld verdienen können?
Das ist schon eine schlaue Frage. Also ich würde sagen, langfristig ist es schon so, dass die Kurse der Firmen sich eben dem Wert des zukünftigen Cashflows annähern oder dem Barwert der zukünftigen Cashflows oder Auszahlung. Es wird immer irrationale Übertreibung geben und man kann darauf natürlich spekulieren. Die Frage ist, ob man die antizipieren kann. Also kann man die verstehen, bevor sie passieren? Ich glaube, das ist deutlich schwerer. Also hättest du voraussehen können, dass Beyond Meat und Oatly so Quatsch-Multiples bekommen. So, die sind ja so teuer an die Börse gekommen und wären dann auch nicht billiger. Und jetzt das noch weiter zu befeuern oder ich bin total dabei, dass Narrative heutzutage fast mindestens so wichtig sind, auch wie die Zahlen dahinter, kurzfristig gesehen. Es gibt so diesen Spruch, ich glaube, der wird auch Warren Buffett zugeschrieben oder vielleicht jemand anderem mal, dass die Märkte kurzfristig halt eine Voting-Machine sind. Da geht es halt sehr um Meinung, Narrative und so weiter. Und langfristig sind eine Weighing-Maschine, also die schon sehr genau messen und wiegen, was die Cashflow sind. Und von daher sind, klar, Narrative sind genauso wichtig und die Story gut rüberzubringen. Das sieht man auch bei vielen, About You, glaube ich, About You hat letzte Woche, haben die sich schon erholt, bei 12 oder so nur noch getradet. Sekunde, ich muss noch kurz gucken.
Da ist heute irgendwas nachbörslich passiert, habe ich bei uns auf Discord gesehen.
Da konnte ich jetzt leider noch nicht hinschauen. Also sind immer noch sind jetzt bei 13. Ja, verstehe ich nicht ganz. Also muss die Story vielleicht noch besser erzählt werden oder so. Und gleichzeitig gibt es eben Firmen, wo es genau andersrum läuft, dass man in den Zahlen, also wie gesagt, Plug Power macht rein in den Zahlen für mich überhaupt keinen Sinn. Und dann kaufen Leute das, oder Jumia ehrlich gesagt auch eben. Und dann kaufen Leute das, aber trotzdem, weil die Story gefällt. Was ich halt eben nicht glaube, ist A, dass man das antizipieren kann, dass man vorher verstehen kann, was als Story spannend wird. Was man schon machen kann, ist, dass man, sagen wir mal, hätte man jetzt ganz früh im Russland-Konflikt gemerkt, die Ölknappheit wird dazu führen, dass grüne Energie nochmal einen Megapush bekommen, dass wir diese Freiheitsenergien-Narrative bekommen und so weiter. Sowas kann man halt schon traden. Ob das dann langfristig aufgeht, ist nochmal eine andere Frage. Und ich glaube halt langfristig nicht wirklich daran. Aber ich glaube, es wird wichtiger. Und so, ja, wir hatten ja mal diese neue Firma von dem Social Chain Gründer, Stephen Bartlett, behandelt, die Flight Story heißt, die ja nichts anderes als das macht, anscheinend Narrative, um Aktien zu bauen und die dann mit den Communities zu konnektieren. Was richtig ist, ist, du kannst eine schlechte Firma mit dem Narrativ lange fliegen lassen. Da gibt es etliche Beispiele, die wir auch oft schon genannt haben für. Und es gibt auch gute Firmen, die missverstanden sind, glaube ich, oder die nicht so gut laufen, wie sie könnten, weil die Story noch nicht rund genug ist. Oder weil sie irgendwie zu autistisch auf die Zahlen schauen und eben kein gutes Narrativ darum gesponnen haben. Was ich nicht glaube, dass man eine Strategie, also es gab ja, doch, muss man vielleicht auch erwähnen, es gab ja so Momentum-ETFs auch, die genau diese Meme-Stocks auch aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen. Wie hieß denn die?
Aber da kommt die Story ja meistens von der Community und weniger von der Geschäftsführung. Also,
genau, auch die springen nur drauf auf den Trend und erkennen ihn nicht frühzeitig. Von daher, ich würde mir nicht zutrauen, das effektiv zu nutzen. Und wenn, würde ich damit unheimlich viele Aktien kaufen, die ich nicht haben will. Also selbst wenn ich das erkenne, ich will ja trotzdem keinen GameStop oder AMC oder so haben. Vielleicht ist es für den Hedgefund-Manager spannend, der dann auch, oder Managerin, die dann auch gut wieder rauskommen, früh genug aus dem Wert, aber ich weiß, dass mich das in lauter Aktien reintreiben würde. Also hätte ich sagen, die Aktien mit den besten Narrativen oder mit dem höchsten Unterschied zwischen was wir glauben oder obwohl der Markt glaubt, wie soll man das gut ausdrücken? Also nach herkömmlicher Bewertungsmethode der faire Wert gewesen wäre und dann die tatsächliche Bewertung. Und hätte man dann die gekauft, wo das besonders stark auseinanderklafft, dann hätte ich alle Firmen, die ich jetzt sagen natürlicherweise Short wäre, kaufen müssen.
Aber
ein Plug-in-Bier und ein Oatly und so weiter.
Aber ist nicht ein Snowflake auch eine Story-Aktie mittlerweile?
Ja, die Bewertung ist teuer, ne? Da machen wir ja gar keinen Hehl draus. Ich glaube, bei sowas wie Snowflake oder Cloudflare ist es bestimmt auch Momentum, also dass immer mehr raufspringen wollen, weil es so gut gelaufen ist. Es ist aber auch einfach, dass eben solange die Wachstumszahlen so hoch bleiben, dass sie theoretisch diese Multiples halt erreichen können, da reinwachsen können, solange man schnell wächst. Und das andere ist, dass sie halt regelmäßig positiv abliefern, also dass sie selten enttäuschen. Und das sozusagen, das ist mindestens genauso wertvoll wie ein gutes Narrativ, dass du diese Credibility oder Wall Street Credibility aufbaust, dass du regelmäßig gut ablieferst und das zieht den Kurs eher hoch. Ich glaube weniger, dass das jetzt die typischen Storytelling-Beispiele sind, würde ich sagen. Und eine Ausnahme, die einzige Ausnahme, die ich sehe, ist, ich glaube schon, dass Grün ein nachhaltiger Trend sein wird. Also das ist ein dauerhaftes Premium auf Firmen gibt, die so eine Art grüne Rendite haben, weil entweder wird das irgendwann mal mit Subventionen belohnt oder durch die CO2-Preise werden so hoch, dass diese Firmen eben eine Zusatzrendite erwirtschaften, oder es ist eben so, dass immer mehr Anleger nur noch grüne Aktien haben wollen, woran ich glaube. Und deswegen glaube ich, dass die kurzfristig irrationale, oder da haben wir mal drüber geredet, wie das auch rational sein könnte, das zu tun, da glaube ich schon, dass das dauerhaft erhalten bleibt. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Aktien, die ich gerade genannt habe, eben deutlich besser laufen, als sie rein finanziell könnten.
Dann lass uns Earnings machen. Hier stehen zwei Firmen, Stone Co. und On Running. Was ist Stone Co. nochmal? Ist das die brasilianische Payment-Anbieter, der irgendwie wo auch Warren Buffett investiert ist? Genau. Oder habe ich das komplett falsch?
Genau.
Dann erzähl
Warren Buffett, Katie Wood und Frank Thelen.
Oh, also die Big Three, wie man
genau, in der Big Finanz Three, wie die Wall Street sagt. Warren, Frank und Katie. Also die sind vor allen Dingen, die haben heute Intraday-Sekunde, die waren 40%, jetzt sind es ja noch 39,8%. Also die haben sehr, sehr stark positiv auf die Zahlen reagiert. Sind jetzt eine Milliarde mehr wert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die Zahlen waren eigentlich ganz gut, sie sind gewachsen, haben das Spannendste war daran, Sekunde, ich muss an die Präsentation gehen, dass sie ihre Take-Rate deutlich aufbauen können. Also sie haben ihr Zahlungsvolumen, Sekunde, ich fange mal vorne an, das TPV, also Total Payment Volume, also haben wir schon gesagt, was ist ein Zahlungsanbieter, so wie die SumUp-Terminals oder Ingenico-Terminals in Europa, womit du Karten prozessieren kannst. So, und das TPV, das Total Payment Volume, ist, das sind hier alle Zahlen, die ich nenne, sind brasilianische R, was ist R? Real, glaube ich. Das ist auf 89 Milliarden Real gestiegen. Das sind plus 55% rund. Der Umsatz ist aber insgesamt um 87% gestiegen. Und der Grund ist, weil sie die Take Rate erhöht haben von im Vorjahr 1,68% auf jetzt 1,71%. Denkt man da nur, so viel ist es gar nicht. Sie haben aber freiwillig zusätzlich die Januar-Take Rate angegeben, die jetzt bei 2% liegen soll. Und darauf basierend machen sie jetzt einen Outlook für das Q1, dass sie über 100% Wachstum erwarten. Das finde ich sportlich. Und bei Stone Cold, die hatten mal so ein Fraud-Problem. Sie hatten Short-Seller-Reports, ist nicht ganz unumstritten, entsprechend günstig. Tradet, glaube ich, wenn Yahoo da keine falschen Zahlen hat, auf nur 4x Sales. Sekunde, das können wir ja verifizieren. Also sie sind 4 Milliarden wert gerade, falls das schon live ist, und machen eins, also das sind wieder real, nee, rechne ich jetzt nicht um. Aber wir glauben das jetzt mal. Also laut Yahoo sind sie viermal Umsatz, mit nur 4x Umsatz bewertet, was für Payment relativ günstig wäre. Aber ich weiß jetzt nicht, also 2% ist wahrscheinlich die maximale Take Rate, die du machen kannst im Payment. Ich wäre verwundert, wenn sie da deutlich höher gehen können. Das heißt, auch das wäre ja nur ein Einmaleffekt, so dass du jetzt von 1,7 auf 2% hochgehen kannst. Das ist eine 20% Preiserhöhung. Gehst du deutlich über 2% beim Payment, lädst du dir extrem Konkurrenten ein. Dann hast du, ich glaube, ist SumUp nicht sogar schon in Südamerika oder Square? Also, dann gehen die über 2%, hast du sofort Square oder SumUp auf der Matte, die da irgendwie mit 1,5% in den Markt einsteigen. Und dann überlegt sich jeder, der signifikant Volumen hat, auch nochmal ein halbes Prozent ist ein halbes Prozent. Von daher glaube ich, dass es halt nur ein Einmaleffekt ist. Plus, den müssen sie erstmal schaffen, durchzusetzen. Und wie gesagt, darauf aufbauend haben sie jetzt gesagt, ihr Q1, also ihr Outlook ist extrem bullish, positiv, und das mag der Markt und gibt den heute ein 40% Premium.
Das hört sich super an, aber die waren noch mal sechsmal so viel wert, ne? Im Februar 2021.
Genau, also sie sagen ihr Jahr 2021, weil sie sagen, einfach nur ein bisschen mismanaged, hat ein schlechtes Jahr. Sie haben dazu gekauft schon dieses Links. Ich finde es von der Kommunikation nicht, und ich glaube, das zeigt die Bewertung auch, dass der Markt ihnen halt nicht hundertprozentig vertraut. Gibt durchaus eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ich mich irre. Also die Zahlen sehen auf dem Papier jetzt erstmal gut aus. Wenn sie das delivern, sind sie auch die am günstigsten bewertete Payment Company, sagen außerhalb von sanktionierten Ländern zumindest. Aber bei mir entwickelt sich noch nicht so richtig das Vertrauen in Stone Co. Für alle, die dabei sind, freue ich mich total. 40% am Tag ist natürlich super geil. Auch für den 10x-Fonds, mal gut, dass mal was funktioniert wieder. Aber ich weiß nicht, mir ist es noch zu inkonsistent von der Strategie. Du hast auch, der Profit ist jetzt wieder im Vorjahres Q4, war der Profit noch 370 Millionen plus. Oder das Net Income war 306 Millionen plus. Ist jetzt 801 minus. Das liegt an Financial Expenses, whatever that is. Weiß nicht, ob sie da irgendwelche Verluste abgeschrieben haben oder so. Ich müsste mir jetzt den Kommentar wieder nochmal genauer durchlesen. Da fand ich leider nicht die Zeit, weil Urlaub und so. Vielleicht schauen wir es uns nochmal beim nächsten Quartal genauer an. Aber ich habe noch nicht das Vertrauen in die Firma, um zu sagen, die sind jetzt ein totales Schnäppchen, so günstig wie die sind, und eigentlich läuft es doch super. Und ich wäre mir fast sicher, dass sie, ich glaube nicht, dass sie das ihren Outlook schaffen, ehrlich gesagt. Das vor allen Dingen, das muss man nochmal sagen. Ich habe ja gesagt, sie sind bei 87% Wachstum jetzt und wollen dann auf 118 hoch. Das halte ich für unwahrscheinlich. Der Take-Rate-Effekt kann das alleine schaffen, aber ich bin mir sicher, ob sie die Beschleunigung hinbekommen. Und dann, ganz ehrlich, dann muss halt mal jemand in den Markt gehen. Also wenn die ihre Take-Rate erhöhen können um 20% und sich verdoppeln, dann fehlt es einfach an Konkurrenz. Das passiert in keinem umkämpften Markt, dass du mit 100% wachsen kannst und noch die Preise um 20% erhöhen. Da braucht es halt einfach mehr Anbieter, sorry. Also ist Paytm, nee, die sind in Indien, ne? Aber irgendjemand muss halt nochmal nach Südamerika da reingehen, und D-Local ist ja in Uruguay und den Ländern auch, aber kann nicht sein, dass da alle so schnell wachsen. Die Wirtschaft wächst ja nicht so schnell, und das digitale Bezahlen, irgendwas müffelt da. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. So, meine fundierte Einschätzung ist, ich mag das nicht.
Irgendjemand wird reinkommen und sagen, your margin is my opportunity. Und dann wird's Oder halt nicht, weil er irgendwas sieht,
was vielleicht, wir
nicht
vielleicht sehen. Testet Amazon sein Payment in Brasilien.
Apropos, noch eine Sache habe ich vergessen in den News. Du hast ja einen Netflix-Account. Ne? Und diesen Netflix-Account teilst du ja mit ein paar Leuten. Was würde passieren, wenn Netflix jetzt sagt, Pip, du kannst den immer noch teilen, aber pro Nutzer musst du jetzt 3 Euro im Monat zahlen. Würdest du die einfach zahlen? Würdest du deine Freunde erinnern, dass sie dir vielleicht irgendwann mal einen Kasten Bier schicken sollten?
Bin es gewohnt, für Freunde zu bezahlen. Nein, Spaß. das ist aber, was ich gesagt habe. Was habe ich gesagt? Sie werden zuerst ans Account-Sharing rangehen oder die Anzahl der Seats reduzieren. Jetzt machen sie was anderes. Sie sagen, wer nicht wirklich in deinem Haushalt wohnt, also wenn du es mit deinen Eltern, deinen alten Studienkollegen oder was weiß ich, sharest, dann fordern sie dich höflich schon mal auf, da einen extra Obolus für zu zahlen, was Sinn macht. Genau. Also Netflix wächst halt nicht mehr in der Nutzerzahl oder nicht mehr deutlich genug in der Nutzerzahl. Deswegen müssen sie Preiserhöhungen machen. Und die beste indirekte Preiserhöhung ist, das Free-Riding auf andere Leute-Accounts zum limitieren. Von daher ist definitiv der richtige Schritt.
Also sie testen es in Südamerika. Ne? Das wird jetzt erstmal vorsichtig getestet.
Werden wir, glaube ich, mehr sehen. Okay, Stone Cold gucken wir uns an. Zahlen sehen gut aus, außer dass die Gewinne ständig massiv schwanken. Aber dem Markt fehlt so wie mir auch Vertrauen. Und ich mag es einfach nicht. Aber
letzte Frage. Wie viel On-Running-Schuhe hast du mit in den Urlaub genommen?
Ich bin immer ein extrem leichter Reiser. Das heißt, ich habe genau ein paar Schuhe mit und es sind tatsächlich Ons. Und ich sehe hier sau viele, ehrlich gesagt. Also bei vor allen Dingen bei ausländischen Touristen natürlich. Aber da sieht man tatsächlich viel. On hat relativ gute Zahlen gebracht. Hat heute Intraday auch positiv reagiert darauf, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie haben ihre Net Sales erhöht um 54%. Die letzten 3 Quartale dieses Jahres waren 85%, 85%, 68% und jetzt in Anführungsstrichen nur noch 54%. Und zwar 191 Millionen Schweizer Franken. Das Vorquartal war 218. Das heißt, man wächst mit 53,7%, ist aber unterm Q3. Das wiederum ist bei On, aber wenn ich es richtig verstehe, normal, weil das auch im letzten Jahr so war. Es gibt Saisonalität. Und die meisten Leute fangen nicht im Q4 an mit Joggen, sondern im Frühjahr kauft man sich wahrscheinlich eher nochmal neue Schuhe. Zumindest das ist mein Verdacht. Und von daher war klar, dass sich das Wachstum ein bisschen verlangsamt, aber das ist im Rahmen. 53% ist, glaube ich, noch gut. Vor allen Dingen im Vergleich zu extrem schweren Sekunde. Genau, das Q3 und 4 des letzten Jahres waren schon relativ stark. Von daher ist das Topline-Wachstum, glaube ich, okay. Was wirklich spannend ist, ist, dass die Rohmarge extrem hoch, wir sagen mal so, Kleidung ist cool, wenn man so 50 gerne noch ein bisschen mehr hat. Was sie geschafft haben, ist ihre Rohmarge, von, ich glaube, 51 auf 58. Genau. Gross Margin increased from 51.7 to 58.5. Also von 51,7 auf 58,5 erhöht. Das ist trotz Supply Chain Problem, ist schon ein ordentlicher Schritt.
Also ich kaufe ja gerade 1000 Hoodies und mir wurde gesagt, dass sich die Hoodies im Preise eigentlich verdoppelt haben. Also die haben, also wie ist das denn möglich? Wie können denn auf der einen Seite die Sachen wesentlich teurer werden für mich? Ich mache die ja auch im Einkauf. Und die kriegen die Marge runter? Also wo produzieren die denn?
Zum einen wächst Accessoires und Bekleidung. Ich weiß nicht, ob die Marge höher ist als bei Schuhen. Ich würde vermuten, dass es nochmal höher ist als bei Schuhen.
Ja.
Das wächst schneller und das sollte helfen bei der Margenverbesserung. Dann haben sie wahrscheinlich eine gute Durchverkaufsrate. Sie, weiß nicht, ob sie kosten die immer noch 139 oder ist schon noch mehr. Ich glaube, sie haben auch ein paar höherpreisige Modelle, da ist die Kosten in der Produktion wahrscheinlich nicht zwangsläufig so viel mehr. Aber das ist, also von rund 52 auf rund 59 ist schon ein echt guter Sprung. Das macht Spaß. Damit war das Adjusted EBITDA auch 11,2 Millionen Schweizer Franken. EBITDA Margin ist aber ein bisschen runtergegangen. Das liegt daran, dass irgendwelche Kosten gestiegen sein müssen. Sekunde, ich gucke mal, welche das sind. Die weisen das nicht getrennt aus. Das heißt bei ihnen nur SG&A, also Selling, General und Admin. Also Marketing und R&D wird nicht einzeln ausgewiesen. Die Kosten sind um 130% gestiegen. Das ist jetzt die Frage, warum? Wie haben sie so viel in, ja, es kann Marketing sein. Leider nicht aufgeschlüsselt. Das würde natürlich nochmal relativieren, den in Anführungsstrichen nur kleineren Anstieg um 54% bei den Sales. Sekunde. Oh Gott, Moment, also im Vergleich, im Q4 haben sie sich sogar mehr als vervierfacht die SG&A. Also entweder mussten da viele Stock-Based Compensation Anteile geflossen sein oder sie haben irgendwelche größeren Werbedeals gemacht. Aber ich meine, so oder so ist es gut. Also sie haben die Marge ausgeweitet, das ist gut. Ich glaube, in die Marke weiter zu investieren, wäre im Zweifel ja auch schlau für On. Ich glaube, es sind insgesamt ganz, ganz gute Zahlen. Wobei jetzt mal nochmal schauen müsste, warum jetzt die Operating Expenses so stark angestiegen sind. Auch da konnte ich jetzt sozusagen nicht genug Zeit drauf verbringen, um das genauer rauszufinden. Aber erstmal sind sie im Plus. Wachstum sieht okay aus. Crush-Margen super. EBIT-Marge ein bisschen runter, aber ist immerhin positiv auf adjustierter Basis. Von daher ist das auf jeden Fall eine der besseren Stories im Vergleich zu irgendwie Allbirds und den ganzen anderen Honestco und diesen ganzen anderen D2C-Marken. Glaube ich, ist das eine Story, die weiterhin intakt ist bei On. Aber auch die, ich glaube, da hatten wir immer genörgelt, das sieht alles super aus, aber die sind viel zu teuer. Ich gucke nochmal, aber wie stark die runtergekommen sind in der Vergangenheit. Sind heute 14% im Plus.
Die waren auch schon mal doppelt so viel wert.
Und sind mit 9,6 mal Sales, also mit rund 10 mal Sales, ich glaube Nike ist bei 5 Sekunde. Aber bei dem Wachstumsgeschwindigkeit wäre das fast auch okay. Genau, Nike ist bei 4,5 und wächst mit nur 1%. Na gut, dann ist eigentlich von der Bewertung her fair, dafür, dass sie noch so stark wachsen. Finden wir raus, was die Gross Margin von Nike ist.
Die ist bestimmt auch krass.
Knapp unter 5, also Revenue 46, Gross Profit ist 20, dann müsste die Margin eben knapp unter 50% sein, irgendwie 46 oder so. Also die Frage ist eher sozusagen, wie groß kann On noch werden, bis du irgendwann denkst, das ist auch nur irgendeine Marke. Aber ich glaube schon, dass sie noch viel Weg vor sich haben.
Können auf jeden Fall noch ein paar Schuhmodelle machen, können noch mehr in Fashion gehen. Sie können bestimmt noch den einen oder anderen oder die andere Testimonial dazu gewinnen. Das ist ja auch immer irgendwie hat eine große Wirkung. Bis jetzt ist ja hauptsächlich der Tennisspieler Roger Federer da.
Funktionssocken, also, Funktionsunterwäsche, Bademode.
Schon. Und Zielgruppe eigentlich relativ vermögend. So. Also sind ja schon irgendwie so das Premium-Produkt.
Und ist auch wirklich, also ich finde es halt so, zum Reisen zum Beispiel auch super. Du kannst halt wandern damit, du siehst nicht total bekloppt aus, wenn du mal in einem Restaurant bist. Du brauchst wirklich nur ein paar. Von daher bin ich eigentlich ein Fan der Marke, der Aktie eigentlich auch, glaube ich. Also ich habe die selber nicht, ich würde sie mir auch nicht kaufen, um das auch klar zu sagen. Aber von den IPOs des letzten Jahres ist das eins der vernünftigeren. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Da gab es ja nur wirklich nicht viele, die da irgendwie gute Qualität an die Börse gebracht haben. Aber ich würde sagen, dass On, wenn man die jetzt am Höchstkurs gekauft hat, ist natürlich auch doof. Aber ansonsten ist das schon eine der solideren Firmen, glaube ich.
Schweizer Qualität.
Die Frage ist, und ich meine, wären die günstiger geworden, ne? Also würden die jetzt mal unter die 9-mal Sales fallen, auf irgendwas um die 6, ich glaube, dann würde auch mal, das ist sicherlich schon passiert, aber dann klopft auch mal einer der größeren Sportartikelhersteller an. Glaube ich.
Oder ein Luxushaus aus Frankreich, wo der Geschäftsführer vielleicht einer der größten Roger Federer-Fans ist.
Achso, das hattest du damals erzählt, ne?
Ja, immer noch, wette ich immer noch drauf.
Aber ist noch nicht Luxus genug dafür, glaube ich. Und On hat keine NFT-Strategie, kann man eh nicht ernst nehmen. Verkaufen einfach so Schuhe ohne NFTs dazu, wer soll die denn ernst nehmen?
Ja, also wer unseren Doppelgänger-NFT noch haben möchte, den Hoodie, den einzigen Hoodie, den es dieses Jahr von den Doppelgängern geben wird, das einzige Stück Merch, das wir bis jetzt rausbringen werden, schaut auf doppelgänger.io/spende. Link ist in den Shownotes und dann könnt ihr bis Mittwoch noch eine Spende abgeben und für jede Spende ab 500 Euro gibt es einen Hoodie. Ich telefoniere wild herum und mir wurde versprochen, dass wir es schaffen, mehr oder minder, egal mit welchem Anbieter, dass im Mai, Anfang Mai, jeder sein oder jede einen Hoodie hat. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, noch einen Zipper zu haben oder einen Zipper anstatt einem Hoodie. Das wird noch
ich will einen Zipper, bitte,
wild
bitte.
Diskutiert. Ja, für dich gibt es auch und für viele andere gibt es auch einen Zipper. Wurde sich ja auch gewünscht. Freut uns sehr, dass ihr so gut gespendet habt. Und falls ihr euch wundert, warum wir jetzt schon aufhören, zum einen ist Pip im Urlaub und zum anderen gibt es jetzt noch eine Stunde von uns. Und zwar, wenn ihr in eurem Podcast-Player ein bisschen weiter guckt zu Digital Kompakt, da haben wir ein kleines Interview gemacht mit Joel und ein bisschen über unsere Doppelgänger-Story erzählt. Also schaut mal rum bei Digital Kompakt, den Link hauen wir auch nochmal in die Shownotes. Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder Mittwoch. Bis dahin, Peace.
Und wenn ich nächste Woche keine sinnvollen Aktientipps habe, gibt es ein paar Travel-Tipps aus Jordanien, falls ich keine Zeit für die Vorbereitung habe.
Der Reiseführer Pip ist dann wieder für euch.
Genau. Ihr könnt aber sonst auch gern ein paar leichtgewichtige Fragen stellen, die ich aus der Hüfte beantworten kann. Dann das würde es am einfachsten machen für alle Beteiligten.
Genau. Zwei, drei Fragen beantworten wir einfach wieder.
Wir können mal Ask Me Anything ETF. Machen. Wir können auch so komplett off topic.
Ach,
nee, ist gefährlich. Nee. Das heben wir uns auf für das erste Twitch-Event.
Das kommt die nächste Weihnachtsparty. Also ja, machen wir wieder auf Twitch. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.